Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
Lieber Nico, wenn du an Milchalternativen denkst, was kommt dir da spontan in den Kopf?
Also ganz ehrlich, ein wässriges Produkt, das mit echter Milch wenig zu tun hat, meistens teuer ist und irgendwie vor allem für Veganer gedacht ist.
Ja, damit hast du eigentlich schon die bekanntesten Klischees, die es über Milchalternativen gibt, perfekt in einem Satz zusammengepackt.
Naja, ich bin da wahrscheinlich nicht allein. Ich trinke ganz normal Kuhmilch und hatte mit Milchalternativen bisher, ehrlich gesagt, kaum Berührungspunkte.
Ja, und genau deshalb ergänzen wir uns heute in diesem Podcast ganz gut. Ich lebe nämlich vegan und deshalb greife ich natürlich sehr oft zu Milchalternativen. Aber nicht nur Veganer konsumieren Milchalternativen und genau das wollen wir heute zeigen.
Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast-Folge. Ich bin Nico und ich begleite euch heute als Host durch die Folge. Für mich ist das Thema besonders spannend, weil ich selbst eher von außen drauf schaue und vielleicht auch noch das ein oder andere Vorurteil mitbringe.
Und ich bin Eva, ich bin heute als Co-Host dabei. Ich konsumiere, wie gesagt, regelmäßig selbst Milchalternativen und ich werde zwischendurch einordnen, zusammenfassen und vielleicht ein paar Fakten mitbringen.
Heute wollen wir also mit typischen Klischees rund um Milchalternativen aufräumen und uns anschauen, was wirklich dahinter steckt.
Ja, und dafür starten wir erstmal ganz bei den Basics, nämlich was sind Milchalternativen eigentlich, warum sind sie überhaupt so präsent geworden und welche Vorurteile halten sich besonders hartnäckig?
Dann legen wir direkt los. Eva, erklär uns doch zum Einstieg einmal kurz, was genau versteht man eigentlich unter Milchalternativen?
Ja, also Milchalternativen sind allgemein gesagt pflanzliche Produkte, die ähnlich verwendet werden wie Kuhmilch, also zum Beispiel im Kaffee, im Müsli, beim Kochen oder Backen. Häufig bestehen sie aus Hafer, Soja, Mandel oder Dinkel, das sind so die bekanntesten und weit verbreitetsten Sorten. Und Milchalternativen sollen Kuhmilch nicht immer komplett ersetzen, sie sind für viele nämlich einfach eine kleine Alternative im Alltag.
Und ist das eher ein kurzfristiger Hype oder etwas, das langfristig geblieben ist?
Ja, es mag für viele zwar wie ein Trend wirken, aber inzwischen sind Milchalternativen viel stärker im Alltag angekommen, als man vielleicht denkt. Man sieht sie heute in fast jedem Supermarkt, in Cafés, auch in vielen Haushalten mittlerweile. Und das zeigt, sie sind längst nicht mehr nur ein kurzer Hype.
Und wenn wir schon bei Vorurteilen sind, welche Klischees und Mythen begegnen dir rund um Milchalternativen am häufigsten?
Also die mir am bekanntesten sind, dass sie nur für Veganer gedacht sind, dass sie schlechter schmecken, vielleicht sogar künstlich oder überteuert sind. Und manche sagen auch, sie hätten mit echter Milch, also mit Kuhmilch, nichts zu tun. Und genau solche Vorstellungen wollen wir heute ein bisschen hinterfragen.
Und das ist auch gleich die perfekte Überleitung. Um diese Vorurteile heute zu brechen, haben wir zwei Personen zum Interview eingeladen, die beide Milchalternativen konsumieren. Beide aus unterschiedlichen Gründen. Herzlich willkommen, Lara und Leonie. Stellt euch doch mal bitte vor. Wer seid ihr und wie alt seid ihr?
Ja, hallo, ich bin die Lara, bin Studentin und Köchin und 21 Jahre alt.
Hallo, ich bin die Leonie, ich bin auch Studentin und 22 Jahre alt.
Fangen wir mal gleich bei dir an, Lara. Wie bist denn du zum Konsum von Milchalternativen gekommen?
Ja, also ich wurde vor circa 4 Jahren mit einer Autoimmunerkrankung diagnostiziert und dadurch hat sich einfach bei einer Hormonimbalanz eine Laktoseintoleranz entwickelt und seitdem probiere ich mich eigentlich durch die kompletten Alternativen durch.
Also ich habe die Milchalternativen erst so ungefähr vor 2 Jahren einfach mal ausprobiert und da haben sie mir tatsächlich eigentlich sehr relativ gut geschmeckt und seitdem probiere ich es eigentlich einfach gerne auch neue Sorten aus und probiere mich da gern durch.
Und wie war euer erster Eindruck von Milchalternativen so?
Also ich habe als erster Sojamilch, glaube ich, probiert und die hat mir eigentlich überhaupt nicht geschmeckt. Also da war er eigentlich sehr negativ und ich habe halt dann trotzdem weiter probiert und dann war er eigentlich sehr positiv mit anderen Sorten, wie zum Beispiel Hafermilch oder Dinkelmilch.
Ja, also ich kann da eigentlich auch nur zustimmen. Ich habe mich am Anfang auch mit Sojamilch mal durchprobiert. Ist ja auch am Anfang eine recht starke, generell im Markt auch sehr stark und dann habe ich mich halt auch durchprobiert, auch von den Nüssen und so und bin dann auch im Endeffekt bei Hafermilch gelangt, weil es halt auch einfach der Marktreiter ist.
Genau, also dem kann ich nur zustimmen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist der Haferdrink ganz klar am stärksten vertreten und auch am beliebtesten unter den Konsumenten. Der hat aktuell in Österreich und Deutschland ca. 55% Marktanteil und danach mit jeweils unter 20% kommen erst Soja und Mandeln und die ganzen Mischformen oder Sonderdrinks sind nochmal ganz stark weniger vertreten.
Wie sieht es denn mit den Gründen für den Konsum aus? Wofür nützt ihr sie und welche mögt ihr besonders?
Ja, also wie gesagt schon angesprochen, aus gesundheitlichen Gründen muss ich die Milchalternativen verwenden und deshalb ersetze ich eigentlich Kuhmilch überall durch Hafermilch, Wie gesagt, ich habe auch mich bei den anderen durchprobiert. Sojamilch kann ich jetzt eigentlich auch eher weniger konsumieren, da ich durch das Probieren von Sojamilch herausgefunden habe, dass ich eine Allergie auf Soja habe. Und Nussalternativen kommen für mich einfach nicht in Frage, weil ich diesen nussigen Beigeschmack vor allem beim Kochen und Backen nicht haben will.
Ja, mir schmecken Milchalternativen halt einfach besser als normale Kuhmilch. Und ich mag Dinkelmilch zum Beispiel auch voll gern. Die verwende ich auch gerne für so Overnight Oats oder einfach fürs Müsli. Kokosmilch verwende ich auch sehr gerne zum Backen, vor allem für so Kokoskuchen und sowas. Aber wie schon vorher erwähnt, ich nehme einfach auch sehr gerne einfach neue Sachen und probiere aus.
Und welche Rollen spielen Milchalternativen in eurem Alltag? Also erleichtert es dir euch den Alltag oder ist es eher ein reiner Genuss?
Also mir erleichtert es den Alltag eigentlich überhaupt nicht. Für mich ist es eigentlich ein reines Genussmittel, was ich einfach gerne trinke. Und ich sehe das zum Beispiel einfach so wie Kuchen. Das ist nichts, was ich unbedingt brauche, sondern etwas, was ich mir kaufe, weil es mir halt einfach schmeckt.
Ja, also für mich erleichtert es meinen Alltag schon enorm. Ja, sonst wäre ich die ganze Zeit in einem kleinen Häuschen eingesperrt und darauf hätte ich absolut keine Lust. Milch spielt für mich halt wirklich täglich eine ganz große Rolle, zum Beispiel schon am Morgen. Da trinke ich meinen Kaffee, mache mein Müsli oder meinen Porridge. Deshalb greife ich da eigentlich konsequent zu Hafermilch.
Und haben euch Milchalternativen euer Leben erleichtert?
Ja, total. Also ich wüsste nicht, was ich ohne Milchalternativen machen würde. Allein da Milch dann doch was in irgendwie jedem Rezept oder so drinnen ist. Also es wäre schon ein großes Problem für mich. Ja, natürlich gibt es auch laktosefreie Kuhmilch, aber auch die tut einfach nach einer gewissen Zeit mir persönlich jetzt nicht so gut, einfach weil mein Darm dann jetzt nicht so der ärgste Fan davon ist.
Mir haben Milchalternativen überhaupt nichts erleichtert. Wie schon gesagt, für mich ist das reines Genussmittel und wenn es es nicht geben würde, wäre es für mich jetzt auch überhaupt kein Problem, weil dann würde ich einfach ganz normal wieder die Kuhmilch verwenden.
Dir schon mal Vorteile über Milchalternativen und ihren Konsum mitbekommen? Wenn ja, welche? Wie steht ihr dazu?
Ja, also total. Eigentlich immer und überall. Ich glaube, das größte Klischee ist halt einfach, dass wirklich alle Milchalternativen quasi für Veganer sind und dass die eh nur Veganer trinken, weil die ja quasi aufs Tierwohl achten und halt Etepetete quasi sind, was halt, wie man bei meinem Fall sieht, absolut nicht das quasi konsequent ist. Und naja, wie gesagt, da kann man mich ja sehr gut als Beispiel hernehmen, da ich ja sonst eigentlich mich normal ernähre.
Ja, ich kann der Lara da eigentlich voll zustimmen. Also Veganer habe ich auch schon sehr oft gehört. Ich habe auch schon öfter gehört, dass Milchalternativen umweltfreundlicher sein sollen. Und das stimmt natürlich auch zu einem Teil, weil die Kuhmilch durch die Treibhausgase echt belastend für die Umwelt ist. Aber es gibt auch Alternativen, die dann nicht ganz so umweltfreundlich sind. Und ich habe da erst so ein bisschen recherchiert drüber und zum Beispiel herausgefunden, dass bei Sojadrinks teilweise eine Abholzung im Amazonas passiert. Oder bei Mandeldrinks und Reisdrinks ist der Wasserverbrauch auch extrem hoch. Und die Reisfelder produzieren dazu auch noch Methan. Also sind das wieder Treibhausgase wie bei den Kühen. Und am umweltfreundlichsten, was ich so herausgefunden habe, scheint eigentlich sogar ein Haferdrink zum sein.
Genau, also da kann ich gleich einhaken mit einer ganz wunderbaren Statistik. Also es gibt dazu sehr viel Forschung, das wird sehr stark untersucht. 4 Faktoren, die was zur Umweltfreundlichkeit dann meistens untersucht werden, sind die Treibhausgase, die produziert werden, wie viel Land wird genutzt, da sind wir wieder beim Thema Abholzung, wie viel Wasser wird verbraucht und Thema Überdüngung ist auch sehr relevant. Und wenn man sich da den Vergleich anschaut, vor allem mit der Kuhmilch, kann man ganz allgemein sagen, dass Milchalternativen da überall um Längen besser abschneiden als die Kuhmilch. Also Kuhmilch produziert von allen 4 Aspekten meistens doppelt, dreifach oder sogar 4-fach so viel wie pflanzliche Milch. Auch wie du gesagt hast, ganz richtig, Hafermilch ist der Spitzenreiter quasi im positiven Sinne. Hafermilch wird vor allem, so wie wir sie kennen, hauptsächlich in der EU produziert, teilweise sogar auch in Österreich, sehr lokal. Deshalb verbraucht er sehr wenig Treibhausgase, es wird eigentlich kein Regenwald dafür abgeholzt. Wasserverbrauch ist auch sehr, sehr gering. Überdüngung auch nicht wirklich relevant. Bei Soja und Mandel muss man ein bisschen aufpassen, da kommt es ganz drauf an, woher man die Milch bezieht. Bei Mandelmilch, wie du ganz richtig gesagt hast, Mandeln haben einen sehr hohen Wasserverbrauch. Das darf man nicht außer Acht lassen. Immer nur weniger als die Herstellung von Kuhmilch, wie gesagt. Und bei Soja ist eben das Thema, wo wird es produziert. Was man dazu auch ganz allgemein sagen muss, Sojamilch ist nicht verantwortlich für die Abholzung des Regenwalds oder des Amazonas. Das wird nämlich auch ganz gerne als, ich sage es mal, Totschlagargument hergenommen. Es ist faktisch falsch, nur 2% vom Soja, das weltweit produziert wird, geht überhaupt in die Herstellung von Sojamilch. Der Rest wird hauptsächlich für Futtermittel, für Tiere verwendet, also auch wieder für Kuhmilch und für die Tiermast. Also auch da wieder Sojamilch. Man darf die Aspekte nicht vergessen, aber es ist immer nur hauptsächlich die Tierfutterproduktion, die da die Treibhausgase erzeugt.
Leonie, gibt es Situationen, wo du eher zur Kuhmilch greifst?
Also ich trinke sehr gerne einen Kakao und ich muss sagen, ich habe schon ein paar Mal selbst versucht, mit einem Kakaopulver einfach mit Hafermilch oder sowas zu machen und es schmeckt einfach nicht so gut wie Kuhmilch, also in der Situation dann am meisten, ja.
Gibt es einen Verwendungszweck, wo Milchalternativen eurer Meinung nach weniger gut funktionieren als Kuhmilch?
Ja, wie gesagt, jetzt eben schon der Kakao, aber zum Beispiel auch bei Kartoffelpüree oder auch bei den Suppen finde ich es nicht so praktisch, weil ich dann einfach diese fertige Kochsahne verwende, wo halt dann auch wieder Kuhmilch drinnen ist.
Ja, da kann ich der Leonie eigentlich auch nur zustimmen. Ich meine, ich persönlich bin jetzt nicht so der größte Kartoffelpüree-Fan, aber habe es natürlich nun mit Hafermilch auch schon probiert. Aber ja, das kommt halt quasi auch nicht an das Normale mit quasi, was mit Kuhmilch eigentlich angerührt wird. Und was ich auch ganz so sagen muss, bei vor allem Soßen für jetzt Spaghetti oder auch generell Pasta-Nudelgerichte, ist es auch oft so, dass da einfach quasi die Hafer oder generellen Alternativen einfach nicht gegenüber dem, sage ich jetzt mal, richtigen Produkt von der Kuh eigentlich standhalten.
Wie reagieren denn andere, wenn du erzählst, dass du Milchalternativen trinkst? Gab es da schon mal negative Reaktionen?
Boah, ja, also extremst durchwachsen. Natürlich jetzt die jüngere Generation, auch in meinem Alter und ich sag so bis Anfang, Mitte 30 sind da eigentlich voll okay damit, weil sehr viele auch selber rumexperimentieren. Aber vor allem die ältere Generation, also so meine Tanten, Onkel und Großeltern, die sind da immer wirklich ganz schrecklich, weil dann fragen sie mich, ah, also trinkst du diese Pflanzen und du Pflanzenesser? Und ja, das ist dann halt nicht so toll. Also wie gesagt, sehr durchwachsen, immer unterschiedlich, aber genauso negative wie positive Reaktionen, die es gibt.
Was ihr als Veganerin vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, bei mir wird oft angemerkt, ja, das ist ja voll unnatürlich, es ist künstlich, es sind sehr viele Zusatzstoffe drin. Lara, du hast ja einen gewissen Background als Köchin. Magst du uns da ein bisschen aufklären vielleicht?
Ja, also ich kann da sagen, wenn man auch sich mal die Zeit nimmt, auch jetzt vielleicht nicht als Milchalternativen-Trinker, einfach mal ins Regal schaut, eine Milchalternative nimmt und mal auf die Zutatenliste schaut, wird man ganz schnell erkennen, dass da eigentlich nur Wasser, dann, wenn wir jetzt sagen Hafer in dem Sinn, Hafer, Salz und teilweise halt auch Öl, meistens Sonnenblumenöl drinnen ist. Also auch vom Herstellungsprozess und der Zutatenliste, das ist ganz einfach. Ganz oft steht ja auch oben, dass es ungesüßt ist. Das liegt einfach an speziellen Enzymen und da die tun quasi die Stärke aufspalten, wo dann quasi eine natürliche Süße erzeugt wird. Und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Für die Leute, die vielleicht da draußen mal, die jetzt vielleicht zuhören, mal das selber probieren will, wenn wir das mal mit Haferflocken nehmen, kann man ganz einfach so 100 Gramm Haferflocken mit einem Liter kaltem Wasser, einer Prise Salz und halt wie gesagt etwas Öl, das ist natürlich total optional, kurz pürieren. Und dann einfach filtern, einfach durch ein feines Sieb und für die, die vielleicht einen Nussmilchbeutel daheim haben, einfach da kurz abseihen. Und dann hat man auch schon seine eigene Hafermilch daheim, wo man auch die ganzen Zutaten natürlich selber dann weiß. Und die Milch haltet dann auch 2 bis 5 Tage im Kühlschrank.
Für die Aufklärung, also scheinbar sind sie doch nicht so stark verarbeitete Lebensmittel, wie der ein oder andere vielleicht denkt, vor allem von der älteren Generation.
Würdet ihr denn behaupten, dass die ältere Generation eher skeptischer ist oder einfach nicht so offen für neue Milchalternativen?
Ja, absolut. Also ich würde jetzt vielleicht nicht skeptisch sagen, aber halt quasi eh auch wie bei uns quasi dieses habituelle Leben, was man nicht kennt, das probiert man nicht oder ist eher halt zurückgezogener, dass man das nicht probieren will. Und also von meiner Sicht aus kann ich das auch nur so komplett unterschreiben.
Wie sieht es denn mit der skurrilsten Milchalternativsorte aus, die ihr jemals gesehen oder vielleicht sogar gekostet habt?
Ich habe mal Kartoffelmilch gesehen und habe es halt einfach spannend gefunden und habe es mir mitgenommen. Und ich muss sagen, sie hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Und ich habe es auch erst einmal gesehen, aber ich würde es jetzt auch nicht nochmal kaufen, wenn ich es wieder sehen würde.
Ja, also ich habe da eigentlich nur eine, die ich kann jetzt leider auch nicht wiedergeben, von welcher Marke oder so die ist, aber die hat ansichtlich quasi Nuss, also quasi eine Nussmilchalternative, wo aber trotzdem der Hauptbestandteil Hafer war. Und es war auch schon eine sehr skurrile Mischung aus 3 verschiedenen Nusssorten und dann auch noch der Getreidesorte.
Ja, dann danke ich euch mal für das Interview von euch zwei. Liebe Eva, hast du noch was beizusteuern?
Na, ich würde sagen, wir könnten fast zum Schluss kommen, nämlich zum spannendsten Teil. Wir wollen jetzt nämlich noch ganz kurz so alle Klischees, die wir so gesammelt haben, die vielleicht auch der Nico selbst hatte, nochmal ganz kurz zusammenfassen und nochmal ganz kurz damit aufräumen oder sie vielleicht sogar bestätigen, weil nicht alle Klischees sind ja immer per se falsch.
Ja, da fangen wir mal mit dem ersten Klischee an. Das haben wir schon mal bereits gesagt, aber nur Veganer trinken Milchalternativen.
Ja, also das ist ein Klischee, wo ich nicht ganz sagen kann, ob es wirklich nur ein Klischee ist. Weil wenn man sich die Zahlen dazu anschaut, sieht man schon, dass 30% der Konsumenten angeben, dass sie Milchalternativen trinken aufgrund des Tierwohls. Da ist es nicht näher aufgedröselt worden, sind das nur Veganer, sind es nur Vegetarier? Das weiß man nicht genau. Als zweiter Aspekt für den Konsum wird genannt das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ja eben gehört, Milchalternativen sind in allen Aspekten weitaus nachhaltiger und umweltfreundlicher als Kuhmilch. Und dann der nächste Punkt, den ja auch die Lara genannt hat, ist das Thema Gesundheit, also Intoleranzen oder verschiedenste Gesundheits- oder Krankheitsmuster, die Kuhmilchkonsum nicht zulassen.
Ja, sehr spannend, muss ich sagen. Also ich persönlich wäre ehrlich gesagt schon davon ausgegangen, dass eher Veganer trinken, aber gut zu wissen. Wie sieht es mit der Umweltschädlichkeit aus? Es wird immer bemängelt, dass es einfach um einiges umweltschädlicher ist als die Kuhmilch selber.
Genau, also den Aspekt habe ich ja vorhin schon angesprochen. Thema Umweltschädlichkeit, Thema Regenwald wird dafür abgeholzt. Ist mit einer ganz einfachen Google-Recherche relativ schnell widerlegt. In allen Aspekten ist die pflanzliche Milch einfach weitaus umweltfreundlicher als die Kuhmilch. Da gibt es gar kein Diskussionspotenzial. Thema Regenwald wird abgeholzt. Faktisch auch falsch, der meiste Regenwald wird abgeholzt wegen der Tierfutterproduktion oder wegen Tierweiden. Das heißt, die meisten Umweltschäden entstehen eigentlich aufgrund der Tiermast oder der Kuhmilchproduktion.
Okay, ja. Wie sieht denn das aus mit der Trendperspektive? Würdest du behaupten, das ist nur ein Trend, der jetzt einfach sehr langlebig ist? Oder?
Also ich höre schon von sehr vielen Personen, das ist jetzt nur so ein kurzfristiger Trend, wieder nur das nächste Social-Media-Ding quasi, was genauso schnell vergeht wie Dubai-Schokolade oder Labubus. Dem kann man schon mal widersprechen. Also Milchalternativen haben einen Boom seit den 2010er Jahren. Besonders stark war der dann von 2015 bis 2018. Da sind die Supermarktregale mit den Alternativen wirklich sehr stark gewachsen. Und Social Media natürlich, vor allem in der Corona-Pandemie, hat es das Ganze natürlich noch befeuert. Und das ist auch der Grund, um das zu widerlegen, muss man einfach nur in den Supermarkt schauen. Wir haben riesige Regale mit riesiger Auswahl, sehr viele Marken, sehr viele verschiedene Sorten. Es kommen immer wieder neue Sorten auf den Markt. Kleine Hersteller, große namenhafte Großkonzerne. Das ist definitiv kein kurzfristiger Trend, sondern es wird wirklich für viele der Alltag sein. Es ist in Kaffeehäusern der Alltag, in Restaurants. Überall kriegst du deinen Kaffee mit Hafermilch. Also es wird definitiv nicht einfach so schnell vergehen, sondern sich vermutlich auch wirklich halten.
Okay, dann kommen wir noch zu unserem letzten Mythos, sage ich jetzt mal, dass Milchalternativen einfach viel zu teuer sind.
Ja, auch das hat sich geändert. Vielleicht war es bei der Markteinführung anders. Heutzutage, wenn man sich die Preise anschaut, sieht man Milchalternativen für 90 Cent. Man sieht aber auch welche für 4 Euro und alles dazwischen. Die meisten, die ich jetzt so kenne, sind so zwischen 1 und 2 Euro. Also sehr im Rahmen und auch sehr vergleichbar mit Kuhmilch natürlich. Teilweise sogar günstiger. Das heißt, da ist für jedes Börserl auf jeden Fall was dabei. Egal, ob man Bioqualität möchte, ob es konventionell sein soll. Aus der EU, aus Österreich oder aus dem Ausland. Da ist für jeden was dabei, für jeden Anspruch und für jedes Geldbörserl.
Wow, das ist ja durchaus interessant, muss ich sagen. Liebe Eva, hast du vielleicht noch irgendeinen Fact, den du uns noch mitgeben kannst?
Ja, also ein Fact, den vielleicht auch viele nicht wissen und vielleicht für die Zuhörer, die bisher noch nicht Milchalternativen probiert haben, interessant sein könnte. Milchalternativen bieten nämlich sehr starke gesundheitliche Vorteile. Sie sind zum einen laktosefrei, sie haben einen geringeren gesättigten Fettgehalt und sie haben kein Cholesterin. Und vielleicht besonders spannend für die Personen unter euch, die regelmäßig trainieren gehen. Sie sind auch noch oft kalorienärmer als Kuhmilch. Da kommt es natürlich ganz auf die Sorte drauf an. Zudem sind sie reich an ungesättigten Fettsäuren. Und besonders Soja- und Lupinendrinks sind besonders gute Proteinquellen, was ja gerade auch ein sehr starkes Thema ist in Social Media und in der Fitness-Bubble. Das heißt, da am besten zu Soja- und Lupinendrinks greifen. Wenn euch Ballaststoffe wichtig sind, dann am besten zu Haferdrinks. Also es kann sich auf jeden Fall auch für Personen, die trainieren, mal lohnen, noch ein Gym gehen, nicht den Proteinshake mit Kuhmilch zu trinken, sondern vielleicht auch mal mit einer Milchalternative.
Also das werde ich definitiv irgendwo mal probieren. Danke dir, liebe Eva. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat das gefallen. Das war Team Unity.